das erste Mal. Wir sind einander nicht bekannt und doch wohl bekannt. Mein Name ist Benedikt Peters, aber weder mein Name noch meine Sprache verraten mich. Alle meinen, ich sei ein Schweizer, das stimmt nicht. Meine Sprache verrät mich eben nicht. Und auch mein Name nicht. Ich bin gebürtiger Finne, wohne allerdings seit 30 Jahren in der Schweiz. Meine Frau ist Schweizerin, wir haben 4 Kinder. Ich kam vor 20 und ein halb Jahren zum Glauben, als ich in Asien unterwegs war. Ich wollte in Indien Gott finden. Und ich dachte damals, man kann Gott nur finden über jemand, der Gott schon kennt. Irgendwie hat das schon etwas an sich. Aber ich dachte, so wie die Hindus es denken, man muss einen Guru finden, der einem den Weg zu Gott zeigen kann. Es kam dann alles anders, als ich es mir ausgemalt und ausgedacht hatte. Ich lernte, bevor ich nach Indien kam, in Pakistan Christen kennen, pakistanische Christen. Und durch das Zusammenleben mit diesen Christen, durch vieles, was ich von ihnen hörte und durch tägliches Lesen in der Bibel, kam ich zum Glauben an Jesus Christus. Das war im Januar 1973. Ich reiste dann doch weiter nach Indien und habe dort in Indien mit einer Missionsgesellschaft, mit OM, zusammengearbeitet. Ein halbes Jahr in Indien, nachher ein halbes Jahr in Bangladesch, nachher wieder ein halbes Jahr in Indien. Ich war im Gesamten 2,5 Jahre, fast 3 Jahre, dort auf dem indischen Subkontinent, bin dann zurückgekehrt in die Schweiz, wo ich damals schon wohnte. Ich wollte eigentlich nur ein halbes Jahr in der Schweiz bleiben, etwas Geld verdienen, gewisse Dinge aus dem alten Leben regeln und dann zurückkehren nach Pakistan. Aber meistens kommt es anders, eben als man es sich vornimmt. Und so hat mich jemand dazu bewegen können, überreden können, eine eben gegründete Bibelschule zu besuchen. Ich war 3 Jahre auf dieser Bibelschule, New Life hieß sie damals noch. Jetzt heißt sie Bibelschule Walzenhausen. Ich habe nach der Bibelschule dann den starken Wunsch gehabt, ich habe mich schon während der Bibelschulzeit darauf vorbereitet, nach Pakistan zu gehen. Inzwischen hatte ich meine Frau kennengelernt, wir heirateten gleich nach Abschluss der Bibelschule und wir wollten gemeinsam nach Pakistan, um dort in der Mission zu arbeiten. Und wir haben alles versucht, alles unternommen, mehrere Anläufe und wir bekamen ganz einfach kein Visum für dieses Land. Und so dachte ich, gut, dann bleibe ich vorläufig hier, man kann nichts erzwingen. Ich hatte den Wunsch, wenn ich schon in der Schweiz bin und die Möglichkeit habe, gründlich die alten Sprachen zu lernen, und so habe ich an der Universität in Zürich griechische und semitische Sprach- und Literatur studiert. Theologie wollte ich nicht studieren, weil mir die Schultheologie nicht geheuer war und es bis heute nicht ist. Und während des Studiums lernte ich während des Studiums Christen in Italien kennen und begann schon regelmäßig Italien zu besuchen. Und wir fragten uns, wurden auch angefragt dort von Gemeinden, ob wir nicht nach Italien ziehen möchten, um dort mitzuarbeiten im Lehrdienst in entstehenden Gemeinden. Auch da versuchten wir alles, aber Gott hat einen Riegel geschoben, auch diesem Unternehmen. Und dann ein dritter Versuch, in die Mission zu gehen nach Österreich. Auch da war eine Anfrage von Österreich, dahin zu gehen. Und auch alles haben wir versucht und wir hatten alles vorbereitet. Und am Schluss sagte Gott doch nein. Und so wohne ich noch immer in der Schweiz. Es gefällt mir schon, also ich habe nichts dagegen. Aber ich sage das darum, so ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich gerade junge Christen, hier sind nicht so sehr viele junge Leute, aber wenn ich junge Leute dazu auffordere, ja, lacht nicht. Unter Jungschicht solche, die noch nicht Familie haben und die sich beruflich noch nicht auf Lebzeiten festgelegt haben. Und wenn ich solche auffordere, wagt es doch einmal ganz grundsätzlich euch zu überlegen, ob Gott von euch nicht einen besonderen Dienst erwartet und ob er nicht möchte, dass ihr euer Leben ganz anders ausrichtet und investiert, als es nach bürgerlichen Maßstäben das Übliche ist. Und ich bedauere es sehr, dass viele gerade bibeltreue Gemeinden, und ich hoffe, dass ihr hier auch eine bibeltreue Gemeinde seid, Gemeinden, die auf Lehre Gewicht legen, dass sie oft sehr wenig Sinn haben für ein Leben wirklich, das sich für den Herrn verkauft, völlig. Und ich hoffe, dass wir durch das Studium dieses zweiten Mosebuches etwas davon sehen, was Errettung beinhaltet. Wenn das heute Abend schon hören, wir sind nicht nur aus etwas heraus errettet, sondern auch zu etwas errettet. Also so kommt es, dass ich noch in der Schweiz wohne und ich habe kein schlechtes Gewissen dabei. Aber ich wäre eigentlich ganz gerne in einem Land, wo es weniger Christen gibt, wo mehr Bedürfnisse sind. Nun, ich bin dankbar, dass ich die vergangenen Jahre Gelegenheit hatte, Südeuropa zu besuchen, auch in Spanien gewesen, in Osteuropa. Schon bevor der Ostblock sich auflöste, war ich etliche Mal in der DDR. Und seit Osteuropa sich dem ehernen Griff des Kommunismus, des Sowjetkommunismus entwunden hat, war ich wiederholt in Rumänien, in Albanien, übernächsten Monat nach Bulgarien reisen. Ich bin auch dankbar, dass ich, obwohl ich nicht nach Pakistan ziehen konnte, obwohl das mein Herzenswunsch gewesen wäre, im Oktober dieses Land wieder besuchen kann, Gemeinden dort besuchen kann. Nun, ich bin seit 3 Monaten jetzt im vollzeitlichen, im übergemeindlichen Lehr- und Verkündigungsdienst. Also so viel zu mir selbst und zu meiner Beschäftigung. Nun, wir haben uns das zweite Mosebuch vorgenommen, wollen nicht durch das ganze Buch hindurchgehen, sondern ich will versuchen, euch anhand dieses Buches zu zeigen, was Errettung ist. Nun, um das Thema des Buches und das Buch selbst besser zu erfassen, gebe ich jetzt in der ersten Stunde einen kurzen Überblick, in dem ich nur Stichpunkte nenne, zur Hauptbotschaft der 5 Mosebücher. Und das wird uns helfen, die Hauptbotschaft des 2. Mosebuches einzuordnen. Die 5 Mosebücher, die bilden offenkundigerweise ein in sich geschlossenes Ganzes. Und darum fassen ja die Juden und fassen auch die Christen die 5 Mosebücher immer als ein Ganzes zusammen, nennen es meistens mit einem Begriff. Die Juden sprechen von der Tora und meinen die 5 Mosebücher. Und die Christen sagen auf Deutsch weniger, aber in anderen europäischen Sprachen üblicherweise sprechen vom Pentateuch, vom 5. Buch. Und tatsächlich zeigt es sich, wenn wir diese Bücher der Reihe nach lesen, dass sie eine in sich geschlossene, eine sehr vollständige Botschaft enthalten über Grundwahrheiten, die der Mensch wissen muss. Grundwahrheiten über Gott, Grundwahrheiten über die Schöpfung, Grundwahrheiten über die Erlösung, Grundwahrheiten über das Gericht, Grundwahrheiten über die Vollendung. Ist alles drin in den 5 Mosebüchern. Sie bilden tatsächlich das Fundament der ganzen weiteren biblischen Offenbarung. Nun, das 1. Mosebuch nennen wir einfach das 1. Mosebuch, weil es das 1. von ihm geschrieben ist und zuerst steht. Die Juden nennen das 1. Mosebuch nach dem 1. Wort des Buches. Im Deutschen sind es freilich 2 Wörter, Bereshit, im Anfang. Und dieser 1. Ausdruck gibt nicht nur den Ton, sondern auch das Thema des ganzen Buches an. Das erste Mosebuch ist das Buch der Anfänge. Dort wird uns gezeigt, wie im Anfang alles entstand. Den Anfang der materiellen Schöpfung. Nun, wir brauchen diese Information. Ich erwähnte vorhin den Untergang des Ostblockes und damit den Bankrott des ganzen kommunistischen, der kommunistischen Weltanschauung. Nach kommunistischer Lehre ist die Materie ewig. Nun, das glauben heute aber viele Menschen, ohne dass sie es so direkt und so polemisch formulieren, wie das der Kommunismus tat. Jeder Evolutionsgläubige geht davon aus, dass im Anfang die Materie war. Materie war einfach da, sie war immer da und aus der Materie ist alles entstanden. Die Bibel sagt uns, nein, im Anfang war Gott. Und sagt uns, dass die Materie einen Anfang hatte, die war nicht immer da. Also der Anfang der Materie, auch der Anfang des Lebens. Wir lernen aus dem ersten Mosebuch, dass das Leben nicht entstand, dadurch, dass die Materie durch irgendwelche Vorgänge zu einer anderen Beziehung trat, dass mit einem Mal aus Materie belebte Materie wurde, sondern das Leben entstand dadurch, dass der Schöpfer sprach. Und dann lehrt uns das erste Mosebuch den Anfang auch des Menschengeschlechts. Und wir lernen in diesem Buch, dass der Mensch nicht einfach ein Tier ist, das sich immer weiterentwickelt hat, sondern dass Gott, nachdem er das Leben geschaffen hatte, die Pflanzen, nachdem er die Tiere geschaffen hatte, dass er wieder eingriff, dass er sprach und so entstand der Mensch, der menschliche Geist. Das erste Mosebuch lehrt uns auch den Anfang der Ehe. Und wie wichtig ist es, das heute zu wissen, woher die Ehe kommt? Wenn wir meinen, das sei ganz einfach Produkt gesellschaftlicher Evolution, dann werden wir uns sagen, naja, jetzt hat sich das Überlebende überholt, jetzt kommt man ganz gut ohne Ehe aus. Ich las gerade heute in einer Schweizer Tageszeitung, wie das mit allem Ernst diskutiert wird in der Schweiz von sogenannten progressiven Juristen, Juristinnen meistens, also von Frauen, die sagen, die Ehe sei eine Einrichtung eben des Patriarchats, vertrete die Interessen der Männer, man kann ganz gut auf Ehe verzichten. Wenn wir wissen, woher die Ehe kommt, und darüber gibt uns das Buch der Anfänge Auskunft, dann bekommt die Ehe einen einmaligen Wert. Und wie wichtig ist es, all das zu wissen? Ja, und wenn wir all das wissen, und dann fragen wir uns doch, Gott hat alles geschaffen, die Materie hat er geschaffen, das Leben hat er geschaffen, also die belebte Materie, auch die beseelte Materie, also über die Pflanzen hinaus, das Tier, und dann den vernunftbegabten Menschen von Gott geschaffen und die Ehe von ihm geschaffen, alles von Gott eingerichtet, wunderbar. Und doch merken wir, dass der Mensch in sich zwiespältig ist. Einerseits hat er schöne Züge und die ganze Schöpfung hat Schönes an sich. Und der Mensch hat so schöne und solche herrlichen Züge wie Sinn für Wahrheit, Sinn für Form, Sinn für Harmonie, all das hat der Mensch. Aber gleichzeitig ist er unsagbar verbogen. Gleichzeitig hat er so abstoßende Züge wie Neid, Verlogenheit, Heuchelei, Hass, Mordlust und so weiter. Woher kommt das? Das Buch der Anfänge gibt uns darüber Auskunft. Der Anfang der Sünde. Woher kam das Böse in diese Schöpfung? Das Buch der Anfänge gibt uns darüber Auskunft. Es gibt uns darüber Auskunft, woher die Sprachen kommen. Es gibt uns darüber Auskunft, woher die Nationen kommen. Die verschiedenen Völker kommen. Und es gibt uns darüber Auskunft, woher das erwählte Volk kommt. Das Volk, an dem und in dem Gott in besonderer Weise gehandelt hat, um sich der Menschheit zuzuwenden. Das Buch der Anfänge. Und darum beginnt dieses Buch mit diesem Titel, Bereshit, im Anfang. Das zweite Mosebuch heißt bei den Juden Shemot. Eigentlich über Ele Shemot, und dies sind die Namen, oder ganz kurz Shemot, Namen. Das zweite Mosebuch hat zum Thema Errettung oder Erlösung. Errettung durch Erlösung. Was hat das mit diesem Titel zu tun? Je monde, sehr viel. Es wird in diesem Buch der Name des Gottes geoffenbart, der nicht nur alles geschaffen hat, der nicht nur allmächtig ist, sondern der auch heilig ist und der Liebe ist und der einen Weg gefunden hat, den Menschen, der gefallen ist, zu retten, ohne dabei seine Heiligkeit zu kompromittieren. Und der Name dieses Gottes wird in diesem Buch geoffenbart. Aber es werden auch die Namen von Menschen hier genannt. Ja, das Buch beginnt mit Namen von Menschen. Dies sind die Namen der Söhne Israels. Was hat das mit dem Thema des Buches zu tun? Dies sind die Namen. Ihr kennt ganz sicher diesen Vers, die meisten von euch oder viele von euch sicher auswendig. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich mit Namen gerufen, du bist mein. Gott ruft den Menschen mit Namen, das ist ein Ausdruck seiner Wertschätzung des Menschen, seiner Liebe für den Menschen. Und beachtet diesen gewaltigen Gegensatz zu dem, was der Widersacher Gottes tut. Am Ende, wenn er sein Regiment auf dieser Erde bis zum Äußersten verwirklicht haben wird, wird der Mensch gekennzeichnet sein, nicht mehr durch den Namen, nur noch durch eine Zahl. Das heißt, er wird nur noch eine wirtschaftliche, eine juristische Größe sein. Punkt. Messbar, wägbar, zählbar. Punkt. In den Augen Gottes ist jeder Mensch unendlich kostbar. Und darum ruft er den Menschen mit Namen. Und ich verspreche dir das. Ich bin sicher, dass das bei dir so ist. Das wichtigste Wort in einem ganzen Sinn, im Denken und Trachten, welches ist das wichtigste Wort? Kein anderes Wort ist dir so wichtig wie dein Eigenname. Nichts lässt dich so aufhorchen, wenn du deinen Namen hörst. Denn dein Name ist deine Person. Und Gott ruft uns mit Namen. Er sagt nicht einfach, kommt mal, ihr Leute. Natürlich lädt er auch alle ein, kommt her zu mir, alle. Aber nachher ruft jeden Einzelnen, komm du, Reinhard, komm. Mit Namen, dies sind die Namen. So beginnt dieses Buch, weil es um die Erlösung, um die Rettung, um die Berufung des Menschen geht. Gott ruft den Menschen zu sich. Das dritte Mosebuch heißt, beginnt mit diesem Satz, und der Herr rief Mose, Hebräisch, Vayikra, und er rief, Vayikra. Das Thema des dritten Mosebuches ist die Bestimmung des Menschen. Wozu hat Gott den erlösten Menschen berufen? Er hat den Menschen dazu berufen, heilig zu sein. Das steht wiederholt im dritten Mosebuch, seid heilig, denn ich bin heilig. Was heißt heilig sein? Dort sein, wo Gott ist, und so sein, wie Gott ist, das ist heilig. Für ihn abgesondert, ja, eben um dort zu sein, wo er ist, aber das können wir nur, wenn wir so sind, wie er ist. Wir müssen zuerst passend gemacht werden für seine Gegenwart. Und das dritte Mosebuch beschreibt uns den Weg, auf dem der Mensch passend gemacht wird für die Gegenwart Gottes. Wie der Mensch heilig gemacht wird. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere höchste Berufung. Dort zu sein, wo Gott ist und so zu sein, wie Gott ist. Und das wird eins vollendet werden. Das hat der Herr Jesus versprochen. Er hat uns gesagt, ich werde kommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seiet, wo auch ich bin. Johannes 14, Vers 2 oder Vers 3. Oder Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, bei mir seien, wo ich bin. Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet. Dort sein, wo er ist. Und so sein, wie er ist. Es ist noch nicht geoffenbart, was wir sind. Aber wenn es geoffenbart werden wird, werden wir sein, wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, dann werden wir ihm gleich sein. Dort sein, wo er ist, und so sein, wie er ist. Und darum beginnt das dritte Mosebuch, das das zum Thema hat, mit genau diesem Satz. Vayikra, und es rief der Herr Mose, von wo denn? Und wohin? Aus dem Zelt der Zusammenkunft in seine Gegenwart, in sein Haus. Er ruft nicht vom Sinai im zweiten Mosebuch, sondern hier ruft der Mose in sein Haus. Das ist unsere wahre Berufung. Und so ist das dritte Mosebuch das Buch der Berufung. Also was haben wir jetzt gehabt? Im ersten Mosebuch Schöpfung, Anfang aller Dinge, aber auch Anfang der Sünde, Fall des Menschen. Zweiter Mosebuch setzt da ein, wo der Mensch gefallen ist, rettet den Menschen, führt ihn heraus aus seinem Zustand des Gefallenseins. Und dann das dritte Mosebuch beschreibt uns, was denn die Absicht Gottes ist, wozu er uns denn eigentlich berufen hat. So zu sein, wie er ist, und da zu sein, wo er ist. Das ist unsere Stellung in Christus, neutestamentlich ausgedrückt. Aber jetzt hätten wir vielleicht gedacht, ja, jetzt ist die Sache komplett. Alles gesagt. Im dritten Mosebuch könnten wir eigentlich die Mosebücher abschließen. Nein, jetzt kommt das vierte Mosebuch. Und das schließt sich ganz logisch an die Lehre des dritten Mosebuches. Nachdem wir kapiert haben, was Gott aus uns gemacht hat, wozu er uns wirklich berufen hat, kommt das vierte Mosebuch. Und das vierte Mosebuch nennen die Juden Bemidbar, in der Wüste. Der erste Satz des Buches, der Herr redete zu Mose in der Wüste. Und das vierte Mosebuch beschreibt die Wüstenwanderung des Volkes Gottes. Nachdem wir begriffen haben, wozu uns Gott berufen hat, was unsere Berufung ist, was unsere wahre Bestimmung ist, dann sagt er uns, und jetzt wandelt entsprechend. Das Thema des vierten Mosebuches. Der Wandel des Volkes Gottes durch die Welt, durch die Zeit. Bemidbar, in der Wüste. Und dann das fünfte Mosebuch. Das nennen die Juden Debarim, Worte. Gemäß dem ersten Satz, dies sind die Worte. Das Thema des fünften Mosebuches ist die absolute Zuverlässigkeit aller Worte Gottes. Das fünfte Mosebuch lehrt uns, dass dort, wo Israel den Worten Gottes nicht vertraute, dass es zu einer Katastrophe führte. Und es lehrt uns, dass dort, wo Israel dem Wort Gottes vertraute, es gesegnet wurde und alle Verheißungen erlangte. Und es lehrt uns, dass das Volk Gottes beständig nach dem Wort Gottes leben muss, wird ausführlich behandelt. Und nachher am Ende des Buches wird uns gezeigt, wie alle Worte Gottes in Erfüllung gehen werden. Und so ist das fünfte Mosebuch das Buch der Vollendung, das uns zeigt, dass alle Worte Gottes genauso gemeint waren, wie sie ausgesprochen wurden. Keines der Worte Gottes ist je ein leeres Wort gewesen. Und natürlich erinnert uns das an das letzte Buch der Bibel, das uns zeigt, dass Gott tatsächlich all das, was er je verheißen hat und je gesagt hat, genauso erfüllen wird. Wenn er kommen wird, der das Alpha ist, er, der am Anfang sprach, wenn er kommen wird als Omega, er, der am Ende alles vollenden und erfüllen wird. Also das fünfte Mosebuch, das Buch der Vollendung. Das zeigt, dass alle Worte Gottes in Erfüllung gehen. Wir sehen also, diese fünf Mosebücher bilden ein geschlossenes Ganzes. Der Ring wird mit dem fünften Mosebuch geschlossen. Durch Gottes Reden begann alles. Durch Missachten oder Verachten des Redens Gottes fiel der Mensch. Und darum musste Gott anfangen zu handeln, den Menschen retten, den Menschen berufen und den Menschen einen Auftrag geben in dieser Welt. Und der Gott, der am Anfang redet, wird am Ende gemäß seinem Wort alles vollenden. Der Kreis ist geschlossen. Nun das zweite Mosebuch. Das zweite Mosebuch ist die buchstäblich notwendige Fortsetzung des ersten Mosebuches. Notwendig. Es wendet nämlich die im ersten Mosebuch beschriebene Not, in die der Mensch gefallen ist. Die Not des Menschen ist, dass er von Gott entfremdet worden ist. Dass er gefallen ist. Und es ist gewiss nicht zufällig, dass das erste Mosebuch mit einer ganz sonderbaren Bemerkung endet. Das erste Mosebuch. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Sonderbarer Schluss für ein Buch. Ich weiß auch nicht, ob wir ein Buch so abgeschlossen hätten. Aber wenn wir bedenken, wie dieses Buch anfing, dann gewinnt dieses Ende besondere Bedeutung. Das Buch begann damit, dass Gott sich als der Schöpfer Gott offenbarte, eine vollkommene Schöpfung ins Dasein rief und den Menschen als Krone der Schöpfung in ein Paradies der Wonne hineinstellte. Und so begegnen wir auf den ersten Seiten der Bibel dem Menschen in der Glückseligkeit, ja, um einen neutestamentlichen Ausdruck zu gebrauchen, in der herrlichen Freiheit eines Kindes Gottes. Der Freiheit des Lebens und in der Fülle des Lebens. Im weiten Raum all der Segnungen Gottes. Und wie endet das Buch? Nicht in einem weiten Raum. Wir finden hier einen Menschen eingepfercht in einen elenden Sarg, tot. Also statt Leben und Herrlichkeit und Weite haben wir einen Menschen, der dem Tod unterworfen ist und eingekerkert ist in einem ganz engen Gefängnis. Das ist die Hauptrichtung des ersten Mosebuches. Es beginnt so herrlich und es endet so traurig. Natürlich, durch das ganze erste Mosebuch durchsetzt das Handeln Gottes, Verheißungen Gottes. Das ist klar, ist auch drin. Aber die Haupttendenz des Buches ist abwärts. Das zweite Mosebuch ist eben die notwendige Fortsetzung des ersten Mosebuches. Das zweite Mosebuch beginnt nämlich, genauso wie das erste Mosebuch endet, mit Knechtschaft, mit Tod, mit Gefangenschaft. Und wie endet es? Kapitel 40. Die letzten Verse. 2. Mose 40. Die letzten Verse. Ich lese von Vers 34 an. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht hineingehen in das Zelt der Zusammenkunft, denn die Wolke ruhte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Also, es endet mit Herrlichkeit. Es beginnt mit der Schmach der Knechtschaft und mit der unerbittlichen Herrschaft des Todes. So beginnt es. Wir werden das nachher etwas näher ansehen, im ersten Kapitel. Und es endet mit Herrlichkeit. Ja, was ist geschehen? Da muss doch etwas geschehen sein. Dass diese Abwärtsbewegung des ersten Mosebuches von Leben zu Tod umgekehrt wird, von Tod zu Leben und Herrlichkeit. Etwas ist geschehen. Ja, eben, Errettung ist geschehen. Errettung. Der Schöpfer Gott ist auch der Retter Gott. Und er, der in der Schöpfung redete und durch sein Reden alles anfing, hat als der Erlöser auch gehandelt, eingegriffen und hat dafür gesorgt, dass die Knechtschaft des Todes gewendet wird in Herrlichkeit und Leben. Also wirklich die notwendende Fortsetzung des ersten Mosebuches. Das Thema des zweiten Mosebuches Errettung. Und ich habe entsprechend diesem Thema das Buch in drei Teile unterteilt. Man kann natürlich noch unterteilen, das ist ganz klar. Also noch weiter unterteilen, jeden Teil wieder untergruppieren. Ich habe drei Teile. Der erste Teil beantwortet die Frage, woraus werden wir errettet? Das ist der erste Teil des Buches. Woraus errettet? Nun, dieser erste Teil ist recht kurz, nämlich nur ein Kapitel, das erste Kapitel. Das erste Kapitel schildert die Situation, in der sich Israel befand. Eine Situation, die vollständig analog ist, Punkt für Punkt, mit der Situation, in der sich jeder Mensch seit Geburt befindet. Also Kapitel 1, woraus errettet. Dann kommt der zweite Teil. Er beantwortet die Frage, wie errettet. Wie werden wir errettet? Das wird in den Kapiteln 2 bis 12 behandelt. Welches ist der Weg? Und dieser Weg ist im höchsten Grad erstaunlich. Und wenn wir das lesen, werden wir einmal mehr davon überzeugt, dass in diesem Buch der lebendige Gott selbst redet, denn das sind nicht menschliche Einfälle. Keinem Menschen wäre das in den Sinn gekommen, diesen Weg der Errettung sich auszudenken. Wie errettet Gott, Kapitel 2 bis 12? Dann der dritte Teil, die Kapitel 13 bis Kapitel 40. Und das wird viel zu viel und viel zu oft vergessen. Ein bisschen vernachlässigt mindestens. Ich meine nicht böswillig unterschlagen, aber einfach ziemlich gern vergessen und vernachlässigt. Der dritte Teil, der längste Teil des Buches. Der ausführlichste Teil des Buches. Wozu errettet? Also, woraus errettet zuerst, muss uns gezeigt werden. Die Frage muss ja beantwortet werden. Warum brauchen wir denn Errettung? Woraus werden wir denn errettet? Dann der zweite Teil. Wie rettet Gott auf welchem Weg? Durch eine Sammlung von Regeln, von Vorschriften, durch ein Dogma, durch eine Philosophie, durch eine Weltanschauung? Nein. Ganz anders. Ganz anders. Aber dann die Frage, wenn wir gerettet sind, dann wollen wir wissen, wozu hat Gott gerettet? Wozu hat denn Gott eingegriffen in die Geschichte des Menschen? Abermals eingegriffen nach der Schöpfung. Eingegriffen, um zu erlösen. Wozu? Zu welchem Ende? Kapitel 13 bis 14.